Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute Folge 161 und es ist spannend, denn wir verreisen wieder ins weite Ausland, in eines unserer Lieblingsländer nach Südafrika. Und ich habe zu Gast den Patrick und Nathalie, denn die beiden haben letztes Jahr, muss man dazu sagen, es war 2020 und vor Corona, wir haben diese Folge im Februar letzten Jahres aufgenommen. Dann kam Corona, ich habe lange Zeit gedacht, ah, jetzt ist der falsche Moment, aber jetzt habe ich nach einem Jahr gesagt, so, yeah, jetzt muss ich langsam mal raus, weil sie sonst einfach wirklich viel zu veraltet ist. Aber es sind sehr, sehr gute Tipps hier drin, weshalb ich entschieden habe, dass es jetzt soweit ist. Die zwei haben sich nämlich einen Land Rover Defender gekauft, den sie Karl getauft haben und haben ihn nach Südafrika verschifft und haben einen sehr, sehr coolen Roadtrip dort gemacht. Und darüber sprechen wir heute in dieser Folge. Wie gesagt, das ist die 161. Podcast-Folge. Sehr viele Infos für alle die, die vielleicht irgendwann mal selber einen Roadtrip im südlichen Afrika machen wollen, aber nicht mit einem Mietwagen, sondern mit ihrem eigenen Camper. Aber auch viele tolle Tipps für die Verschiffung selbst, falls ihr nicht nur nach Afrika, sondern vielleicht auch nach Nord- oder Südamerika haben wollt, gibt's hier tolle Tipps. 161. Folge, wie gesagt, das habe ich jetzt dreimal gesagt. Alle Infos findet ihr unter www.offthepath.com/Folge 161. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Wir bereiten uns gerade nämlich auch auf den nächsten Roadtrip vor. Wenn der Lockdown dann vielleicht im März endlich vorbei ist, dann werden wir unsere Sachen packen und auch losfahren. Unser Sprinter ist so gut wie fertig. Verschiffen werden wir ihn allerdings erstmal nicht. Vielleicht die ein oder andere Fährüberfahrt innerhalb Europas. Aber der Rest des Jahres wird, glaube ich, ziemlich geil. Denn wir haben die letzten 6 Monate fleißig gebaut, wie ihr vielleicht auf Instagram und YouTube gesehen habt. Falls nicht, gerne mal reinschauen und folgen. Und wir freuen uns sehr auf das, was Europa dieses Jahr so zu bieten hat. Genug geredet. Ganz viel Spaß mit den beiden und dieser Folge und bitte denkt dran, dass das ein oder andere vielleicht ein bisschen veraltet ist, weil wir das, wie gesagt, im Februar 2020 aufgenommen haben und ich halt immer gedacht habe, es war nicht der richtige Moment, aber mich jetzt entschieden habe, diese Folge zu veröffentlichen. So, wir sind live, wir nehmen auf. Patrick, Nathalie, schön, dass ihr da seid.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, hallo.
Ihr sitzt gerade im wunderschönen Südafrika.
Ganz genau. Wir sitzen hier in unserem Camper in Neißner auf der Garden Route im südlichen Afrika. Ja, und genießen heute tatsächlich schönes Regenwetter.
Oh ja, naja, hier hat's geschneit. Also Regenwetter ist ja okay. Ne? Beides Wasser. Ihr sitzt in eurem Camper, habt ihr gerade gesagt. Um den dreht sich heute alles. Da habt ihr ja ordentlich viel Platz, ne?
Absolut, ja. Wir haben Land Rover, das ist Land Rover 110, der von uns selber umgebaut wurde. Wir haben den vor einigen Jahren gekauft, schon immer so ein bisschen mit der Idee, mal so eine Langzeitreise zu machen. Und jetzt sind wir tatsächlich dabei, ein Jahr durch Afrika zu reisen. Ganz am Anfang unserer Reise.
Mega, mega geil. Im Januar seid ihr gestartet. Ihr seid jetzt, wie lange seid ihr jetzt genau unterwegs?
Ja, wir haben am 31.12. Deutschland verlassen, einen Nachtflug über Silvester und sind seit dem 1. Januar hier in Südafrika.
Cool, also wirklich so das komplette Jahr. Ist das euer Plan, vom 1. Januar bis zum 1. Januar weg zu sein?
Ein bisschen länger noch. Wir haben Zeit, aufgrund der Freistellung bei unseren Arbeitgebern, bis Ende Januar 2021.
Sehr geil. Und du hast gerade gesagt, euren 110er Defender, den habt ihr schon seit ein paar Jahren und die Idee habt ihr schon immer mal gehabt, eine Langzeitreise zu machen. Sah der vorher genauso aus wie jeder andere 110er Defender oder hattet ihr diesen Kasten hinten schon drauf?
Nee, der sah tatsächlich ganz normal aus wie ein normaler Defender, wie man sich ihn vorstellt. Praktisch wie er aus dem Laden kommt, nur ein bisschen schlechter vom Zustand.
Ein bisschen schlechter ist gut.
Ja, genau. Wir haben tatsächlich den damals günstigsten Defender gekauft. Der hat irgendwie sowas wie 8.000 Euro gekostet. Vor, wann war das? Viereinhalb Jahren. Im Februar 16. Nee, das sind genau 4 Jahre. Und ja, da haben wir dann noch ein bisschen Zeit investiert, um ihn wieder instand zu setzen. Haben einiges an Reparaturen für den TÜV durchgeführt, wir haben den Rahmen geschweißt und dann seit April 2016 sind wir erstmal auf kleinere Reisen gegangen, um für uns herauszufinden, was wir dann wirklich brauchen und was wir wollen. Und das mit dem Kastenaufbau, das hat sich erst in der Zeit ergeben dann.
Okay, cool. Bist du Mechaniker, bist du super talentiert oder hast du das alles oder habt ihr das alles machen lassen?
Wir haben tatsächlich alles selber gemacht. Der Wagen war noch nie in der Werkstatt. Und ja, das ist tatsächlich unsere Leidenschaft, Fahrzeuge, speziell jetzt unseren Defender, zu instand zu halten, zu reparieren. Und jetzt dieser große Aufbau, den wir gemacht haben, das war das größte Projekt bisher tatsächlich, ja.
Und jetzt hast du die Frage nicht beantwortet, bist du Mechaniker?
Achso, ja, das stimmt. Ja, ich bin Mechaniker, aber kein Kfz-Mechaniker, sondern Fluggerät-Mechaniker, wobei das ähnlich ist.
Okay, also es ist also eine gewisse Erfahrung, was und auch die Angst, etwas kaputt zu machen, ist nicht da. Du weißt so ungefähr, was du tust.
Die Angst war immer da.
Die Angst ist schon da, aber wir haben uns tatsächlich über die Jahre so ein bisschen Wissen angeeignet und waren auch immer interessiert, haben auch viel von anderen Leuten natürlich gelernt. Und dadurch hat sich so die Basis ergeben, dass wir eben die Möglichkeit hatten, das so umzusetzen. Dazu kam noch, dass wir schon seit 10 Jahren habe ich mit 4 Freunden zusammen eine Werkstatt auf einem Bauernhof. So eine rudimentäre Hinterhofwerkstatt, sage ich mal, wo wir voneinander eben auch lernen und wo wir gemeinsame Projekte auch umsetzen. Anderer Freund von uns hat auch einen Defender und da durften wir auch schon viel von lernen und Fehler nicht begehen, die er begangen hat. So.
Aber das ist ja richtig cool. Das heißt also, ihr habt jetzt die letzten 4 Jahre, habt euch diesen Wagen gekauft, der halt ganz normal aussah und ihr habt jetzt diesen gigantischen Kasten in den letzten Jahren da hinten drauf gesetzt. Also es ist ein mit Hubdach, soweit ich mich erinnern kann. Und ihr habt ja richtig, richtig, richtig viel Platz.
Ja, voll. Also anfangs haben wir eben eine Reise gemacht mit diesem Fahrzeug, das im absoluten Originalzustand war. Da haben wir nur so eine Matratze hinten reingelegt. Wie viele das auch kennen, das war auch total schön. Der zweite Schritt war dann ein Hubdach, so wie man das vom Defender eigentlich von vielen Umbauern auch kennt. Das haben wir dann damals auch selber gebaut. Mhm. Das war so der zweite Schritt zu etwas mehr Platz und etwas mehr Komfort tatsächlich auch. Wobei immer so der Gedanke war, und speziell auch bei unseren Freunden, die den gleichen Umbau gemacht haben, oder ich habe den mit meinem Kumpel zusammen den gleichen Umbau gemacht. War das eben so am Ende die Idee, das Fahrzeug noch ein bisschen zu vergrößern.
Also gigantisch. Und du hast alles selbst gemacht, was ich total faszinierend finde. Wie hat der TÜV auf deine Idee reagiert?
Mit dem TÜV haben wir das abgestimmt, zwar nicht vor dem Bau, aber wir haben nach dem Bau, im Speziellen auch nach dem Hubdachbau, haben wir einen TÜV-Prüfer gefunden, der mit unseren Umsetzungen konform ging und der das so gut fand, wie wir es gemacht haben, mit einigen Änderungen seinerseits, die wir dann noch eingearbeitet haben. Der gleiche TÜV-Prüfer hat dann auch den Kasten sich angesehen und das auch für gut befunden, wobei wir uns da immer an die Aufbaurichtlinien vom Originalhersteller, also von Land Rover, gehalten haben.
Mhm. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Also ihr habt ja diese Idee gehabt, also ihr habt den Defender 110 damals gekauft. Ihr habt das Hubdach habt ihr selbst gebaut, hast du gesagt, ne?
Ja, genau.
Und das ist ja schon eine riesengroße Umbaumaßnahme, die ja abgenommen werden muss. Und du hast gesagt, du hast erstmal gemacht und dann hast du gefragt, aber wie muss man sich diesen Prozess vorstellen? Was bemängelt ein TÜV-Mitarbeiter, ein Sachverständiger? Was sind seine Hinweise? Wie sollte man das eigentlich machen, wenn man auf die Idee kommen würde, sowas mal selbst zu machen?
Also grundsätzlich würde man, glaube ich, schon empfehlen, das vorher mit dem TÜV-Prüfer abzustimmen, würde ich im Nachhinein so sagen. Da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite und man kann gleich alles einarbeiten, was relevant ist. Im Speziellen war das bei uns man kann das ganz, ganz einfach erklären, eine technische Sicherheit, damit sich das Hubdach nicht vom Fahrzeug löst. Da war, das war dem TÜV-Prüfer nicht ausreichend, was wir da eingebaut haben. Und entsprechend mussten wir da noch ein bisschen nacharbeiten, sodass eben die Sicherheit beim Bremsvorgang auch gegeben ist.
Was haben die dann auch noch bei eurem Kasten gesagt? Also das ist ja nochmal eine Nummer größer.
Das stimmt, das ist ein bisschen größer. Beim Kasten, da haben wir uns einmal selber verbessert, bevor wir zum TÜV gefahren sind, weil wir ein tolles Buch gelesen haben, leider erst etwas zu spät, nachdem wir schon fast fertig waren mit dem Bau der Box. Das heißt, Wohnmobile selber ausbauen. Und da drin werden einige Richtlinien beschrieben, die man eben beachten muss bei so einem Kofferbau. Unter anderem ist da drin beschrieben, dass die Tür nicht wie eine sogenannte Selbstmördertür in Fahrtrichtung öffnen darf, sondern eben wie eine normale Autotür vorne angeschlagen sein muss. Mhm. Haben wir so nicht beachtet und entsprechend sieht unsere Tür ein bisschen lustig aus und man kann erkennen, dass wir eigentlich die Tür anders geplant haben, was aber nicht zulässig ist.
Ah, nach dem Motto, weil wenn sie halt in Fahrtrichtung aufgeht, weil dann könnte ja der Wind sie halt komplett Ist das der Grund?
Ja, das ist der Grund und auch der Fußgänger dahinter nicht, dass dann irgendwie die Tür aufschlägt und ein Fußgänger verletzt wird.
Ja, macht Sinn. Also Wohnmobile selber ausbauen, das ist ein sehr guter Hinweis, den wir vielleicht unten in die Shownotes mit einpflegen werden. Wie lange hast du dafür gebraucht?
wir haben den Plan geschmiedet, mein Kumpel und ich zusammen, letztes Jahr im Sommer circa.
Vorletztes Jahr
im Sommer, richtig, 2018 im Sommer. Auch damit begründet, weil bei unseren Freunden die Geburt eines Kindes im Haus stand und entsprechend mehr Platz benötigt wurde für die beiden. Wir wollten diesen Umbau dann auch gleich mitmachen aufgrund unserer Langzeitreise. Und entsprechend haben wir tatsächlich nur 5 Monate dafür gebraucht, für beide Fahrzeuge.
Ach, krass.
Ja. Wir haben das an den Wochenenden.
Okay.
Das war Wochenendarbeit. Und wir sind im Oktober mit dem einen Fahrzeug angefangen und im November mit unserem Fahrzeug und waren dann Mitte März so weit fertig, wie man das fertig nennen kann bei so einem Land Rover, als dass wir schon die erste kurze Reise gemeinsam unternehmen konnten, ja.
Naja, und der Ausbau vom zweiten Fahrzeug war ja auch deutlich einfacher, nachdem das erste Fahrzeug schon die Probe bestanden hat.
Genau, da durften wir auch einige Fehler vermeiden, die wir beim ersten Bau dann gemacht haben. Und entsprechend ging es auch ein bisschen flotter.
Okay, cool. Also ihr habt dann zu zweit, Samstag, Sonntag immer reingehauen in der Scheune, in eurer Garage.
Ja, genau. So, genauso ist es gewesen. Wir waren jedes Wochenende am Autoschrauben und das auch teilweise 12 bis 14 Stunden dann, um eben schnell fertig zu werden, weil im April auch schon die Geburt von Pauline, der Tochter von unseren Freunden, geplant war.
Ja, okay, cool. Und wo habt ihr ihr habt die ganze Information halt aus dem Netz und aus den Büchern gehabt und dann habt ihr natürlich auch ein paar Fehler gemacht, aber wo habt ihr das ganze Material hergehabt? Alles online bestellt? Habt ihr eine Dauerkarte bei Obi oder in irgendeinem Baumarkt? Wie war das?
Das Material haben wir, das grundsätzliche Gerüst ist ein Stahlrahmen. Das haben wir aus dem Grund gemacht, weil wir einfach Stahl besser schweißen können als Aluminium und der Gewichtsvorteil im Nachhinein sich als nicht wirklich bedeutend herausgestellt hat. Und das Material, das haben wir über einen Freund bezogen, der in der Metallschlosserei arbeitet und da eben diese Mengen und diese Formate auch bestellen konnte, weil das so hätten wir nicht im Baumarkt bekommen in dieser Länge. Und das Plattenmaterial, also das sind Sandwich-Platten, das kann man sich so vorstellen, außen ist eine GFK-Schicht, da drin ist ein Schaum zur Isolierung und dann ist innen wieder eine GFK-Schicht. Praktisch genauso wie so ein Kühlcontainer von so einem LKW. Und das Material haben wir von einer Bremer Firma bezogen. Die bauen diese großen Boxen auf diesen Expeditions-LKWs.
Ja, okay. Und da konnte man einfach anfragen und die haben sie euch dann in euren Maßen zugeschnitten und zugeschickt.
Ja, genau. Das war ein grober Zuschnitt und der finale Zuschnitt, den haben wir dann mit der Handkreissäge gemacht. So wurde es von der Firma auch empfohlen.
Okay, cool. Für alle, die nicht wissen, was GFK ist, das ist Glasfaser. Für was steht das K? Glasfaser
verstärkter Kunststoff.
Ah, genau. Ja. Okay, cool. Also das ist auch extrem leicht und sehr robust. Da wird ja eigentlich fast alles mitgemacht, ne? Also die Hartschalen für Dachzelte, eigentlich ist alles aus Glasfaser heutzutage.
Ja, genau. Boote. Also das findet an sehr vielen Stellen Anwendung und hat einen großen Vorteil, der eben das Gewicht und die Stabilität ist.
Ja, und es kann so gut modelliert werden, ne? Also über Ecken und Kanten halt ganz gut angesetzt. So, ihr habt dann euer Fahrzeug fertig gebaut in eurem halben Jahr. Ihr wart letztes Jahr im April dann fertig und dann hattet ihr damals schon die Idee, nächstes Jahr nehmen wir uns ein Jahr frei oder hattet ihr das Auto und wusstet nicht so ganz genau, wohin damit?
Doch, die Idee und die stand auch schon relativ fest. Hatten wir schon wann war das ungefähr? Im Ende 2017, da haben wir uns schon ziemlich sicher dazu entschieden, diese Langzeitreise zu machen.
Naja, die Idee einer Langzeitreise, die bestand schon seit Ende 2016, Anfang 2017. Und dann die fixe Idee, dass wir nach Afrika eben reisen wollen, haben wir dann auf unserem Marokko-Urlaub dann entwickelt.
Der war so im August 2017, da waren wir in Marokko. Und wurde uns dann klar, dass wir nochmal nach Afrika wollen, aber ins südliche Afrika. Und ja, dann von da an begann eben der Prozess der Planung, der Verschiffung, die ganzen Sachen, die wir so machen wollten.
Marokko genau, ist deswegen ein sehr geiles Land, um zu starten. Ne? Da habt ihr wahrscheinlich einen kleinen Roadtrip da gemacht und das ist ja unglaublich abwechslungsreich.
Ja, total. Das hat uns so schön und so gut dort gefallen. Wir waren 4 Wochen dort, sind mit der Fähre rüber. Es war leider ein bisschen die falsche Jahreszeit im Nachhinein. Das war August. Es war noch sehr warm in einigen Bereichen, speziell in der Sahara, wo wir waren. Da hatten wir teilweise Temperaturen deutlich über 40 Grad. Deswegen, das würden wir nicht unbedingt empfehlen, zu dieser Jahreszeit dahin zu fahren, aber im Nachhinein war es natürlich total schön, weil alles leer war und die Campingplätze waren auch ganz leer. Das war richtig, richtig cool. Das war auch die erste Reise, wo man sagen kann, dass man längere Zeit auf Schotterstraßen gefahren ist und was man so umgangssprachlich als Offroad-Fahren bezeichnet.
Mhm. Ihr habt, du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt dann diese ganze Planung hat ja doch angefangen. Vorher möchte ich aber noch gerne wissen, also du hast ja erwähnt, 8.000 Euro hat der Defender damals gekostet, irgendwie so der günstigste, den es gab. Und den musste man auch erstmal wieder durch den TÜV bringen, damit er wieder straßentauglich war oder eine Zulassung hatte. Was ist er denn jetzt wert? Was hat das denn so alles gekostet? Neben viel Zeit.
Neben viel Zeit hat das ungefähr der Umbau für diese, also diese Kabine, die wir jetzt gebaut haben, die Wohnkabine, das hat circa 15.000 Euro gekostet. Da muss man aber bedenken, dass das ja eben sehr viel Eigenarbeit war und da waren auch einige teure Teile bei, die wir ohnehin auch in so einen Defender reingebaut hätten, der jetzt nicht unbedingt eine Wohnkabine hatte, wie zum Beispiel eine Standheizung oder eine Warmwasseranlage und eine Wasserfilteranlage eben im Speziellen auch. Das sind so Sachen, die jetzt nicht unbedingt der Kabine zuzuschreiben sind, aber das zähle ich da jetzt mal insgesamt mit rein, ja.
Ja,
so, dass
ja
man
auf jeden Fall. Jetzt vielleicht auch,
ja, wahrscheinlich auf einen Fahrzeugwert von 30 oder 35.000 Euro kommt, wenn man so alles zusammenrechnet.
Mhm. Hast du vergleichbare Preise, was sowas kosten würde, wenn man das halt machen lassen würde von einem Unternehmen?
Ich kenne jetzt keinen Umbauer, der wirklich so eine Kabine auf Gebrauchtfahrzeuge baut. Ja, wobei schon, aber ich glaube, das sind Preise, die für uns niemals in Frage kämen. Das sind so 80.000 Euro oder so, wo dann, wo man ja, genau, und mehr, wobei man dann wahrscheinlich ein besseres Fahrzeug nehmen würde als unser. Das würde wahrscheinlich mehr Sinn machen. Ja, aber
ja, absolut.
Ohne diese Eigenarbeit ist es für uns absolut nicht möglich. Wäre es für uns absolut nicht möglich.
Ja, aber das ist aber alles cool. Also das ist, also ich weiß, dass diese Kästen oder diese Ausbauten wahnsinnig teuer sind. Also wir haben ja jetzt gerade unseren Jeep Wrangler verkauft. Leider, aber da hatte ich auch lange überlegt, ob ich nicht einen Kasten, aber ein Hubdach hinten drauf machen soll. Und da gibt es einen Anbieter aus Frankreich und der hätte, also nur das Hubdach hätte schon 15.000 Euro kosten sollen mit einer, ich glaube, 34 Zentimeter Verlängerung des Wagens.
Wahnsinn.
Also da kannst du mal, also das ist so ein ganz guter Vergleich, glaube ich, dass euer Riesenkasten oder Koffer, wie du ihn gerade genannt hast, der hat so viel gekostet, halt wie ja unser Hubdach gekostet hätte.
Ja, das ist Wahnsinn. Das ist, solche ähnlichen Preise kenne ich vom Defender auch, von den Hubdächern. Da ist auch, da kann man ganz viel Geld für ausgeben.
Ja, ich bin da auch immer wieder überrascht gewesen und habe dann mich dazu entschieden, dass ich das dann doch wohl doch nicht mache. Weil, ja, das ist einfach viel zu viel Geld. Also allerdings habe ich auch nicht die Fähigkeiten und auch nicht den Platz, das selbst zu machen.
Ja, ist der das, Platz ist das auch sehr
Vorteil, wichtig. Ist das von Vorteil, dass du halt normalerweise, hast du an Flugzeugen arbeitest normalerweise, ne?
Ja, genau.
Ist das ein Vorteil gewesen? Schon, oder?
Schon, ja. Im Speziellen auch der Umgang mit so Klebstoffen und Glasfaser. Das sind auch Techniken, die auch in der Luftfahrt zur Anwendung kommen. Da werden auch viele Sachen verklebt und ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man darüber Bescheid weiß, wie das alles so funktioniert. Das meiste muss man aber auch ganz ehrlich sagen, das kann man als handwerklich Begabter sich sehr gut auch selber beibringen.
Mit YouTube?
Ja, genau. YouTube ist bei uns auch immer sehr, sehr, sehr gerne angesehen. Da informieren wir uns auch immer gerne. Und auch die Foren, wo auch diese Umbau und unser Umbau ist ja nicht der erste dieser Art tatsächlich. Das gibt mehrere Leute, die das schon gemacht haben. Und die sind auch teilweise sehr gut dokumentiert, so dass wir da auch viel von gelernt haben und viel abgeguckt haben, auch was die Bemaßung des Fahrzeuges angeht am Ende.
Ja, ist schon geil, das Internet. Es gibt ja so unglaublich viel Schrott da draußen, aber ich finde auch so YouTube, da gibt es ja auch viel Schrott und Sachen, die halt unnötig sind und irgendwie landet man trotzdem auf irgendwelchen Videos, wo man sich dann nach 5 Minuten denkt, warum habe ich mir das jetzt gerade genau angeschaut? Aber besonders was so Umbauten angeht, bin ich ja auch regelmäßig immer auf YouTube, so, keine Ahnung, leichte Sachen manchmal auch ein bisschen kompliziertere Sachen beim Wagen. Wie kriege ich jetzt diese scheiß Schraube hier raus? Auf einmal findest du halt ein YouTube-Video, wo dir ganz genau erklärt wird, wie du jetzt rankommst. Und das finde ich schon immer sehr geil.
Ja, absolut. Das ist total cool. Und für uns war auch noch eine sehr coole Sache, die Messe in Bad Kissing, die Abenteuer und Allrad.
Ja.
Konnte man natürlich dann auch alles nochmal in live sehen, ohne jetzt durchs Internet sich das anzusehen, sodass man auch ein Gefühl bekommen hat für die Dimension, was man sich so überlegt hat. Ja, die haben wir dann auch vorher noch einmal besucht, bevor wir tatsächlich mit dem Bau begonnen haben.
Ja, ja, da stehen ja auch gigantische Umbauten auf diesen Messen. Also ich war auf der Abenteuer Allrad, war ich nicht. Ich war auf der Adventure Southside. Und das ist schon krass, was die da halt auf solchen Autos draufsetzen.
Absolut, das ist sehr beeindruckend.
Wie ist das bei euch? Habt ihr das dokumentiert? Kann man das alles nachschauen, nachlesen? Also ihr habt natürlich einen tollen Instagram-Kanal, darüber habe ich euch ja gefunden und auch darüber haben wir ja diesen Termin heute quasi ausgemacht. Aber habt ihr noch andere Kanäle, wo man das so nachschauen kann?
Wir sind gerade dabei, das so ein bisschen und die Zeit hier zu nutzen in Afrika auch und einen kleinen Blog zu starten, wo wir auch ein bisschen genauer dokumentieren, was wir hier erleben und auch das Fahrzeug etwas genauer vorstellen werden. Da müsst ihr uns auch noch ein bisschen Zeit geben, bevor das alles mit richtig viel Inhalt gefüllt ist. Wir haben damit jetzt eben gerade angefangen. Der heißt genauso wie unsere Instagram-Seite karl-explores.de.
Sehr cool. Karl ist euer Defender. Genau. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Da freue ich mich sehr drauf, weil mich das auch sehr, sehr interessiert. Vor allem halt, weil ihr im Vergleich zu uns halt alles selbst macht. Also ich habe natürlich auch hier und da das eine oder andere selbst gemacht, aber der Platz ist halt eben immer so Mangelsache. Besonders wenn du halt den Wagen nicht irgendwo absperren kannst, also einfach in einem Raum hast und einfach die Sachen stehen lassen kannst, ist es immer schwer. Deswegen haben wir vieles machen lassen.
Ja, das glaube ich gerne. Das ist bei uns ein sehr, sehr glücklicher Zufall, dass das alles so gut funktioniert.
Ja, so, jetzt seid ihr in Südafrika. Und Karl, ihr kommt ja ursprünglich aus Norddeutschland und das ist ja jetzt nicht gerade um die Ecke. Da ist noch ganz viel Wasser und ganz viel Land dazwischen, zwischen diesen zwei Orten. Wie hat Karl es nach Südafrika geschafft?
Er hat es nach Südafrika geschafft mit der Hilfe eines Schiffes. Wir haben lange überlegt, was wir machen und uns war recht schnell klar, dass wir nicht hier runterfahren wollen, sondern dass wir gerne hier unten starten möchten. Einmal, weil gerade Winter ist in Europa und hier unten total schönes Wetter und es einfach die Zeit hier unten besser nutzbar ist, wenn es Sommer ist, unserer Meinung nach. Und deswegen war klar, dass wir den Wagen verschiffen wollen. Da standen mir zwei Optionen zur Auswahl. Einmal eine Containerverschiffung. Das Fahrzeug ist auch so gebaut, dass es noch in einen Container reinpasst. Allerdings einen High-Cube-Container. Das sind die etwas höheren Container, die auch gleichzeitig länger sind, sodass zwei Fahrzeuge reinpassen würden.
Das sind 12 Fuß, ne?
20 Fuß. 12 Fuß sind, soweit ich weiß, die kurzen.
Ah, okay.
Da würde unser Auto auch reinpassen von der Länge, aber die Höhe nicht so gut, weil man dann entweder das Fahrzeug zum Beispiel nur auf Felgen dort reinfahren müsste und die Reifen müssten vorher abmontiert werden, weil die Höhe eben nicht mehr ganz hinhaut. Mhm. Diese längeren Container haben in der Regel eine Einfahrtshöhe von 2,56 Meter und das passt locker. Wobei dann eben Platz ist für zwei Fahrzeuge und damit entsprechend der Preis eines Containers sehr teuer wird, wenn man keinen zweiten Partner findet, der eben mit einem den Container teilt.
Ja.
Genau, diese Suche nach einem zweiten Partner haben wir gar nicht erst angefangen, weil die Angebote, das Fahrzeug roh-roh zu verschiffen, also roll-on, roll-off, auf einen Autotransporter sind eigentlich sehr groß. Und final haben wir uns dazu entschieden, den Wagen von Bremerhaven nach Durban zu verschiffen.
Ja. Okay, cool. Jetzt lass uns mal kurz über die Kosten sprechen, weil ich habe nämlich genau diese gleiche Strecke. Also ich habe recherchiert Rotterdam, Walfischbucht oder Kapstadt, weil ich eigentlich auch mal die Idee hatte, unseren Jeep so fertig zu machen und mehr oder weniger das zu machen, was ihr gerade auch macht. Aber wir haben das halt irgendwann verworfen und haben andere Reisen gemacht. Und ich weiß, wie extrem aufwendig diese ganze Recherche ist und wie teuer diese Containerverschiffung sein kann. Die Angebote, die ich damals hatte, da müsste ich jetzt kurz überlegen, aber ich glaube, es waren so ungefähr 4.500 One-Way. Ja, ohne Hafengebühren an beiden Orten. Wie war das bei euch? Wie waren die Kosten?
Witzigerweise sind wir auf ähnliche Ergebnisse gekommen, als wir aus Deutschland recherchiert haben. Ich komme später nochmal zu einer Lösung, die wir hier erst kennengelernt haben, die eigentlich die beste ist für alle Containerverschiffenden. Genau, die Container hätten irgendwas bei 3.000-4.000 Euro gekostet, weil man eben schwierig einen Sharing-Partner findet. Entsprechend haben wir Roro verschifft und das hat 2.100 Euro gekostet, wobei einen Monat vorher die Fährgesellschaft dann noch einen Treibstoffzuschlag erhoben hat in Höhe von 200 Euro. Also lagen wir dann bei 2.300 Euro für die Verschiffung. Und dazu kamen dann nochmal Gebühren in Höhe von 700 Euro im Hafen von Durban, sodass am Ende 3.000 Euro auf der Uhr standen.
Diese 700, wusstet ihr von oder wusstet ihr nicht von?
Doch, das wurde uns vorher so angeboten.
Ah, okay, ja. Also 3.000 Euro Roro. Ich habe ja nichts Gutes. Also ich habe immer sehr viel Schlechtes von Roro gehört, Roll on, Roll off. Habe aber gehört, dass es immer besser werden sollte. Also besser wird. Dass heutzutage, weil, also für alle die ja nicht wissen, was Roll on, Roll off ist, du hast es, glaube ich, gerade eben ganz kurz gesagt. Roll on, du fährst drauf und Roll off, du fährst runter. Aber dein Fahrzeug ist nicht im Container abgeschlossen. Normalerweise im Container wird es ja im Hafen, wenn du möchtest, vor deinen Augen irgendwie abgeschlossen und vor deinen Augen am Zielhafen aufgeschlossen und in der Zwischenzeit kann eigentlich niemand an dein Hab und Gut, was da drin verschlossen ist, ran. Bei Roll-on, Roll-off steht dein Fahrzeug ja einfach nur für 3-4 Wochen in einem Fahrzeug Transporter oder Schiff und jeder dieser Mitarbeiter hat 3 Wochen Zeit, um sich das tolle Radio auszubauen, Lenkrad rauszuholen, Handschuhfach mal ordentlich anzuschauen, was da drin ist. Richtig?
Ja, du kennst viele schlechte Geschichten und wir haben noch eine.
Genau, erzähl die nächste Geschichte.
Ja, also uns ist das Gleiche passiert. Unser Fahrzeug, wir haben das in Bremerhaven abgegeben, da wurde es auch versiegelt von außen. Nur muss man dazu wissen, dass unsere Kabine keine in sich geschlossene Box ist, sondern einen Durchgang, der genauso groß ist wie das Fahrzeug, also wie der Fahrzeugumriss, wie ein normales Wohnmobil im Praktischen auch. Und damit ist natürlich auch der Zugang zur gesamten Kabine gegeben. Da man auf so einer Langzeitreise einiges braucht oder vielleicht auch nicht braucht, aber was wir dabei hatten, war schon alles in den Staukästen verstaut und wir hatten unsere Werkzeuge und Ersatzteile an Bord. All das, was wir eben nicht im Flugzeug mitnehmen wollten.
Ja, im Flugzeug hatten wir halt Sachen, Elektrogeräte, Ausweisdokumente und alle wichtigen Sachen, die wirklich nicht wegkommen durften. Aber alles andere haben wir halt nicht mehr im Gepäck mitgenommen.
Ja. Genau, und das war dann auch am Ende fast alles nicht mehr da, als wir das Fahrzeug in Empfang genommen haben. Weil man nicht selber das Fahrzeug aufs Schiff fährt, sondern das machen Hafenmitarbeiter. Und im Nachhinein kam raus, dass unser Auto mit steckendem Schlüssel auch noch 2 Tage hier im Hafen in Afrika stand. Und da irgendwo in dieser Kette ist, haben sich auf jeden Fall Leute daran bedient.
Ja, also genau, das sind diese Stories, die ich halt immer wieder gehört habe, weil einfach so wahnsinnig viele Leute mit dem Fahrzeug in Kontakt kommen. Du gibst den Wagen ab, dann steht er erstmal in Bremerhaven eine Zeit lang. Dann wird er aufs Schiff gesetzt. Da haben dann die Mitarbeiter des Schiffes 3-4 Wochen Zeit, um jedes Auto sich ganz genau anzuschauen, um zu schauen, was drin ist. Und du hast natürlich halt, du hast gerade gesagt, 2 Tage stand es mindestens da mit Schlüssel drin. Also in Durban haben sie halt auch nochmal extrem viel Zeit. Also ganz viele Menschen, die viel Zeit haben, viel zu entnehmen.
Ja, genau. Glücklicherweise, wir haben unser Fahrzeug mit Caravan Shippers, das ist eine Hamburger Firma, verschifft und inklusive in dem Preis war eine Versicherung.
Hat auch einen Kontakt.
Ja, und die machen sowas nicht, wobei uns im Voraus gesagt wurde, dass Durban als recht sichere Strecke gilt, weil auch keine Häfen in Westafrika angefahren werden, wo noch zusätzlich Leute an Bord kommen können, sodass wir eigentlich ein gutes Gefühl hatten.
Und deswegen keine Wand eingezogen haben.
Genau, und deswegen keine Wand hinter den, oder so eine Wand eingezogen haben, hinter den Fahrersitz und den Beifahrersitz. Das wäre noch eine Lösung gewesen im Nachhinein. Die hätte wahrscheinlich geholfen, das zu vermeiden, einfach eine Wand einzuziehen, die man im Nachhinein wieder ausbaut.
Ja, die es zumindest schwerer macht für die
Eindringlinge,
ja.
Ja, aber du hast gerade ganz kurz erwähnt, eine Versicherung haben die angeboten.
Ja, genau, die war inklusive in dem Preis. Da sind, in unserem Fall war das Fahrzeug in Höhe von 40.000 Euro versichert, wenn das Schiff beispielsweise untergeht, und der Innenraum in Höhe von 10.000 Euro, was doch am Ende eine Menge ist, wenn man jetzt keine Elektroniksachen im Fahrzeug hat. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, die haben das recht reibungslos und ohne zeitlichen Verzug beglichen den Schaden, so dass wir,
okay, cool.
Dass wir hier, ja, wir sind auch recht glücklich, dass es alles so gelaufen ist am Ende, weil wir keinerlei Schäden am Fahrzeug hatten. Wir haben andere Leute gesprochen, bei denen wurde versucht einzubrechen in das abgeschlossene Fahrzeug, in die abgeschlossene Box, und dann hat man natürlich Einbruchspuren und gegebenenfalls auch Beschädigungen, die man hier nicht zwangsläufig so einfach reparieren kann. Das war bei uns alles nicht der Fall. Nichts war kaputt. Es fehlten nur Gegenstände, die man nachkaufen konnte. Entsprechend war alles gut für uns.
Ja. Naja, das ist auf jeden Fall schon mal ein erstes, also ich meine, die Reise fängt auf jeden Fall schon mal scheiße an, aber dann so fängt die halt weniger scheiße an, wenn du halt noch irgendwelche Einbruchspuren an deinem Fahrzeug hast und das noch alles erstmal reparieren musst. Wenn du jetzt nur Dinge ersetzen musst, ja, auch blöd, aber dass sie das dann sofort beglichen haben, ist ja in dem Sinne auch super. Aber genau das ist das, was ich immer wieder gehört habe über Roll-On, Roll-Off. Man sollte sein Fahrzeug, wenn man Roll-On, Roll-Off macht, das ist ja deutlich günstiger, dann aber halt einfach leer abgeben, ohne Schnickschnack. Und dann würde das wohl gehen.
Ja, genau. Das wäre gegangen. In unserem Fall, im Nachhinein betrachtet, aber auch schwierig, weil das doch einige Sachen sind, wie zum Beispiel die ganzen Ersatzteile, die man nicht unbedingt so leicht und auch nicht zu den günstigen Kosten, wie man sie in Europa bekommt, hier bekommt. Sodass das dann doch wieder eine teurere Angelegenheit ist.
Ja, ja, klar, absolut. Ist natürlich auch, und ist natürlich auch nervig. Die Reise fängt halt einfach komplett anders an, ne?
Ja, voll. Wir haben jetzt, das ist noch ein guter Tipp für Leute, die noch planen, nach Afrika zu verschiffen. Wir haben noch Leute hier kennengelernt, die mit einer Firma verschifft haben im Container. Die nennt sich AfricanOverlanders.com. Und das ist ein Engländer und eine Spanierin, die hier in Südafrika eine Firma betreiben und Fahrzeuge im Container aus Europa einführen. Entweder aus London oder aus Rotterdam hauptsächlich, manchmal auch aus Hamburg. Genau, und diese Firma macht genau das, was ich praktisch nicht geschafft habe zu finden. Die sucht für den Container einen Sharing-Partner, sodass man immer 2 Fahrzeuge pro Container hat und dann reduzieren sich die Kosten massiv. Man hat inklusive aller Hafengebühren nur noch Kosten in Höhe von 2.300 Euro.
Ah, cool.
Ja, und das kann man eigentlich nur jedem empfehlen. Die sprechen die Ellie, die spricht Deutsch, wenn man nicht so gut Englisch spricht. Sie spricht Spanisch und Englisch auch, so dass man problemlos Kontakt zu den beiden aufnehmen kann. Und die verschiffen, soweit ich es jetzt verstanden habe, 4 bis 5 Container im Monat zwischen Europa und Afrika hin und her, sodass
sich sehr schnell Sharing-Partner auch finden lassen. Also das ist ja überhaupt gar kein Problem, auch wenn man sehr kurzfristig anfragt. Wenn man meinetwegen in Südafrika ist und spontan sich denkt, ja okay, wir wollen das Auto doch zurück verschiffen, kann man das Auto auch bei denen stehen lassen. Das ist dort auch sicher untergebracht und innerhalb kürzester Zeit findet sich dann ein Sharing-Partner und er erledigt alles für einen, dass das Auto auch sicher in Rotterdam oder Hamburg ankommt. Und dort gibt es auch einen Geschäftspartner, der den Container entgegennimmt und dann mit einem zusammen öffnet.
Ja, und das wird alles fotodokumentiert, man wird in den Prozess mit eingebunden. Also praktisch genauso, wie man sich das vorstellt.
So wie es sein sollte, aber leider nicht Standard ist. Aber nee, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Ich meine auch, dass ich in meiner Recherche damals von denen was gelesen habe. Es gibt relativ viele Anbieter, die das machen, aber es gibt wenige, die sich so auf dieses Overlanding und auf diese Fahrzeugcontainer spezialisiert haben für diese Strecken. Und ich bin der Meinung, dass ich davon auch schon mal was gehört habe. Wie lange hat die Überfahrt von Karl gedauert?
Ziemlich genau 5 Wochen. Da war noch eine Woche Verspätung bei. In Frankreich aus Gründen, die wir nicht kennen, sodass in Summe die Fahrzeit 4 Wochen waren, aber 5 Wochen hat es gedauert, sodass wir in Durban dann eine Woche auf das Fahrzeug gewartet haben. Ja.
Okay. Ich habe übrigens, weil du gerade vorhin gesagt hast, eine Versicherung ist ja dabei im Höhe von 30.000 oder 40.000 Euro für das Fahrzeug selbst, falls die Fähre mal sinkt. Ich habe, das passiert ja nicht regelmäßig, aber das passiert schon mal, ne? Und es gibt eine Story von einem, ist das ein Instagrammer oder ein Blogger, ich weiß es gar nicht, oder vielleicht auch beides, der hat sein ganzes Hab und Gut auf so einer Schiffsfähre in der Bucht von Biscaya, also der ist wohl irgendwo da in Frankreich aufs Schiff drauf oder hat sein Auto aufs Schiff gepackt, um nach Südamerika oder so zu reisen und das Schiff hat Feuer gefangen und es liegt irgendwo auf dem Grund der Bucht von Biscaya mit seinem ganzen Hab und Gut. Auch richtig scheiße.
Ja, das ist eine Sache, da ist der Einbruch noch harmlos gegen.
Ja, weil dann stehst du nämlich da unten, also gut, okay, wenn das passiert, dann bist du noch zu Hause, aber dann ist deine ganze Planung, dein ganzes Jahr ist erstmal für den Arsch, wenn du dann kein Fahrzeug mehr hast.
Muss man sich eine Alternative überlegen, ja. Ist nicht so schön.
So, deswegen alles gut. Nochmal Glück gehabt, nochmal hier auf Holz klopfen oder aufs GFK bei euch. Jetzt seid ihr in Südafrika, in Knysna seid ihr gerade, auch ein toller Ort, Knysna Heads. Ihr seid in Durban gestartet?
Ja, genau.
Und jetzt reist ihr langsam, was ist euer Plan? Reist ihr jetzt langsam nach Kapstadt und dann hoch die Küste hoch oder was habt ihr vor?
Wir waren tatsächlich schon in Kapstadt und sind auch schon echt weit hier in Südafrika gefahren, sind schon fast 6.000 Kilometer gefahren, sind von Durban aus gestartet. Und nach dem Schock der Fahrzeugverschiffung haben wir uns erstmal eine Woche Auszeit in den Drakensbergen gegönnt, haben dann tolles Backpackers gefunden, wo wir auch campen konnten und haben die Zeit da echt total genossen, weil das Wetter war super, alles total grün, jetzt nach der Regenzeit in den Drakensbergen. Und dann haben wir angefangen zu planen, um im Anschluss dann den Sani-Pass zu fahren, was eine große Herausforderung tatsächlich für unser Fahrzeug am Ende war, was wir gar nicht so gedacht haben, aber was auf jeden Fall auf unserer Liste stand, als einer der Top-Attraktionen, die wir machen wollten. Das ist ein sehr steiler Pass. Ich glaube, das ist eine der steilsten Straßen der Welt, die von Südafrika in das Königreich Lesotho führt, auf eine Höhe von 2.800 Metern und da gibt es auch ganz tolle Bilder im Internet von, wenn man das googelt, wie sich die Straße den Berg hochschlängelt, ja, und das war das erste Offroad-Abenteuer für uns.
Ich bin gerade selber am googeln und sehe hier ein paar Bilder. Hier ist ein kleiner, was ist das, eine G-Klasse, dass die das schafft, glaube ich, aber sieht ziemlich geil aus. Das ist krass. Aber und euer hat er Probleme, warum? Weil er so schwer ist oder
das hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass unser Fahrzeug jetzt mit den ganzen Sachen, die wir so an Bord haben, doch recht schwer ist. Ich glaube, wir wiegen 2,9 Tonnen, wenn alles voll beladen ist, mit 100 Liter Trinkwasser und 100 Liter Diesel und den ganzen Vorräten, so dass wir etwas zu schwer auf der Hinterachse sind. Das werden wir jetzt in den nächsten Tagen nochmal beheben mit Zusatzfedern. Aber wir hatten, oder unser Auto hatte auch aufgrund der zuvor niedergegangenen Regenfälle, mit den dann daraus folgenden schlechten Straßenverhältnisse, schon gewisse Probleme an einigen Stellen, muss man schon sagen.
Okay, ändert das jetzt eure Planung ein bisschen?
Nee, nicht wirklich, weil wir jetzt glücklicherweise diese verstärkten Teile für das Fahrwerk konnten wir hier noch besorgen, sodass wir das alles einbauen können, hier noch bevor wir weiterreisen. Aus den Drakensbergen sind wir dann über verschiedene Nationalparks, den Edo-Nationalpark, den Mountain Zebra National Park und den Karoo National Park, sind wir dann nach Kapstadt gefahren, um dort Freunde zu treffen. Und einige Wanderungen dort auch vorzunehmen und ein paar von euren Tipps umzusetzen. Das war richtig cool.
Sehr geil. Ich wollte gerade fragen, also wie geil ist Kapstadt bitte?
Hammer.
Es war wunderschön. Also
ja, richtig cool. Wir konnten, unser Fahrzeug haben wir dann bei den African Overlandern, die haben auch nebenbei noch eine Campsite, die sie betreiben, haben wir unser Fahrzeug stehen lassen können. Tatsächlich auch kostenlos, um dann mit unseren Freunden ein Airbnb in der Stadt zu haben. Da vor Ort haben wir dann alles mit Uber gemacht. Und es war richtig cool, ja.
Sehr cool. Wart ihr auch auf dem Neighborhoods Market und Oranjesicht Markt und seid hoch auf dem Lion's Head oder was habt ihr gemacht?
Ja, wir haben gleich am ersten Tag, unsere Freunde sind morgens gelandet. Da wollten wir nur einen kurzen Ausflug in den Kirstenbosch Botanical Garden machen, um
den Einstieg für die Skeleton Gorge uns mal anzugucken.
Genau, um die Wanderstrecke die Skeleton Gorge hoch uns anzusehen. Irgendwie sind wir dann doch da hochgeklettert und um dann den Tafelberg zu überqueren, weil wir noch andere Leute getroffen haben, die uns total motiviert haben, das zu machen mit denen zusammen. Und dann sind wir 6 Stunden haben wir den Tafelberg überquert. Das war gleich so der erste Tag. Es war richtig cool. Mega Sonnenuntergang gesehen über Camps Bay. Ja, das war richtig top. In den folgenden Tagen sind wir morgens um 4 oder so aufgestanden. Jetzt, wo die Sonne noch so früh aufgeht, sind den Lion's Head hoch, um dann da einen wunderschönen Sonnenaufgang zu sehen. Haben den Sonnenuntergang auf dem Signal Hill uns angeschaut, haben es leider nicht zu dem Oranjezichtmarkt geschafft, aufgrund von einer kurzen Krankheit aller Reisenden. Ja, das war richtig cool.
Sehr geil. Aber da habt ihr richtig was Geiles erlebt. Also ich finde, Sonnenaufgang vom Lion's Head ist eigentlich am geilsten. Also nachts hoch und dann zu morgen, also wenn halt ein bisschen Licht ist, wieder runter. Und da sind noch die wenigsten Leute unterwegs. Zum Sonnenuntergang ist ein bisschen mehr los.
Ja, zum Sonnenuntergang von unserem Airbnb konnten wir genau auf den Lion's Head schauen. Da sah man dann auch nach Einbruch der Dunkelheit die ganzen Kopflampen und Taschenlampen, die wieder nach unten gelaufen sind. Ja.
Ja, cool. Und jetzt seid ihr die Garden Route zurückgefahren Richtung Port Elizabeth, seid jetzt in Knysna. Jetzt habt ihr ja schon fast 2 Monate. Ja, ihr seid schon fast 2 Monate da, ne?
Ja, ganz genau.
Wie ist Südafrika als Campingland, als Overlandingland?
Total einfach. Was man hier gar nicht machen kann, ist frei. Also man kann es vielleicht machen, aber wir haben es nicht gemacht. Frei übernachten, ohne Campingplatz.
Ja, uns raten auch alle Einheimischen, die auch selber campen, davon ab, weil die einfach auch sagen, es ist so einfach, hier einen Campingplatz zu finden. In der Regel sind die nicht teuer und man hat einfach einen sicheren Stellplatz und wenn man frei campt, ist einfach die Gefahr, dass da vielleicht auch jemand vorbeikommt und einbrechen möchte. Und da sparen wir uns einfach den Stress.
Genau. Und was wir auch ganz klar als Tipp geben können, wenn man plant, außerhalb der südafrikanischen Ferien hier unten, sich vielleicht einen Mietwagen zu nehmen oder Mietcamper, um über die Campingplätze die Garden Route zu erkunden, auf keinen Fall Campingplätze vorher buchen. weil alle Campingplätze im Grunde genommen nicht besonders stark frequentiert sind und man findet so viele Campingplätze an jeder Ecke, die man auch nicht mal wirklich übers Internet immer findet, so dass man hier eine tolle Auswahl hat an verschiedenen Stellplätzen jeden Tag.
Ja, naja, und ich meine, Südafrika ist auch eine riesengroße Campingnation, ne? Die haben auch wirklich an jeder Ecke irgendwas. Wie teuer oder günstig sind diese Campingplätze?
Das variiert stark. Also in der Kap-Region, so um Kapstadt, da war das schon etwas teurer. Da haben wir teilweise 20 Euro pro Nacht bezahlt für zwei Personen plus ein Campingfahrzeug. An anderen Stellen haben wir aber auch wiederum nur 10 Euro bezahlt. Das kommt auch oftmals ein bisschen auf die Ausstattung der Campingplätze drauf an. Wenn WLAN vorhanden ist, ist es in der Regel etwas teurer. Und die Nähe zu Städten macht es auch immer etwas teurer, wobei die abgelegenen Campingplätze dann wieder deutlich günstiger werden.
Mhm. Naja, ich glaube, der Grund, warum WLAN immer ein bisschen teurer ist, hat damit zu tun, dass in Südafrika im Vergleich zu Deutschland oder in anderen Ländern, wo man ja Flatrates hat, es in Südafrika keine Internet-Flatrate gibt. Man muss immer Datenpakete kaufen und man hat immer nur begrenztes Datenvolumen. Und wenn man das verbraucht, dann kostet es halt eben mehr.
Ja, okay.
Das rechnen die halt immer halt auf den Preis mit ein. Das ist halt echt, also ich erinnere mich noch, als wir das allererste Mal in Südafrika waren und da waren wir ja wirklich so, ich meine, mit Bloggen und Videos und so Vlogs hochladen und so. Und ich glaube, wir hatten ein Airbnb in Kapstadt. Und nach zwei Tagen haben wir das Internet aufgebraucht und dann haben wir da angerufen, das Internet geht nicht, warum geht das nicht? Und sie so, ja, aber ihr hattet doch irgendwie, weiß nicht, 5 Gigabyte oder so. Und ich so, wie, wir hatten 5 Gigabyte? Ja, es gibt hier keine Flatrate. Und dann mussten wir halt tatsächlich, weil ich halt damals auch noch so jeden Tag ein Video hochgeladen habe, was ich ja heutzutage nicht mehr mache, haben wir echt viel Geld für Internet ausgegeben, weil wir alle paar Tage dieses Wi-Fi aufladen mussten.
Wahnsinn. Ja, das stimmt. Ja, das ist auch, das mobile Internet ist auch nicht wirklich günstig hier, muss man sagen. Ein Gigabyte kann man schon so 10 Euro rechnen.
Und das ist in Marokko wieder günstiger.
Ja,
da
voll. Da war das
Gigabyte 1 Euro.
Ja, auch zu den Kosten kann man auch sagen, dass wir das etwas günstiger eingeschätzt haben, als es im Endeffekt hier ist. Hier muss man schon auch fürs Einkaufen, für den normalen Tageseinkauf, wenn man selber kocht und sich selber Frühstück macht, da muss man schon ähnliche Preise einkalkulieren wie in Deutschland, wobei die Verfügbarkeit von einigen frischen Produkten nicht immer gegeben ist.
Mhm. Ja, das ist also ist auch relativ viel Saisonales halt in Südafrika, wobei ich immer das Gefühl habe, also die Preise einkaufen ist so wie in Deutschland. Ja, oder? Also, oder würdet ihr sagen, das ist teurer?
Nö, das kann man schon grundsätzlich so sagen.
Ja, bei manchen Produkten, was zum Beispiel Fleisch angeht, das ist unfassbar günstig hier, also ja. Man merkt einfach, hier wird viel gegrillt, das ist total gängig hier und man findet an jeder Ecke total gutes Fleisch und das kostet halt nicht viel. Und was auch günstiger ist, wenn man essen geht tatsächlich. Also
genau.
Das ist günstiger als in Deutschland, aber verglichen mit selber kochen nicht günstig.
Nee, das stimmt. Aber die Qualität ist sehr, sehr gut beim Essen gehen. Und ich, also in Südafrika ist halt Einkaufen ist so teuer wie in Deutschland, aber alles, was so Service ist generell günstig in Südafrika.
Ja, das kann man so sagen. Genau, wenn man sein Auto waschen lässt oder wenn man ja verschiedene Services in Anspruch nimmt, das stimmt, das ist auf jeden Fall günstiger. Auch die Mietwagen sind sehr, sehr günstig.
Ja, also ich glaube, du kriegst einen Mietwagen so ab 15 Euro pro Tag, 10 bis 15 Euro pro Tag manchmal, je nach Saison natürlich, aber ich kenne zum Beispiel einen Freund, Marc, der verbringt immer so 3-4 Monate im Winter in Südafrika und ich glaube, der zahlt 200 oder 300 Euro im Monat für einen Mietwagen.
Ja, das ist natürlich unschlagbar gut.
Ja, Also deswegen, also ich habe es bisher auch noch nicht geschafft, so für 10 Euro einen Mietwagen zu haben, aber es geht. Also ich weiß, dass es geht. Was steht denn so bei euch als nächstes an? Also ihr habt jetzt noch mehr oder weniger 11 Monate, wenn ich richtig rechnen kann, bis ihr wieder zurück zu Hause sein müsst. Was steht in diesen 11 Monaten bei euch an?
Ja, unser großer Plan ist jetzt mittlerweile eigentlich, dass wir gerne auf dem Landweg zurück nach Europa fahren wollen. Die Westroute haben wir uns für uns ausgeschlossen, aufgrund von Erlebnissen anderer, die einfach sagen, das ist schon eine harte Route und die Visakosten sind sehr hoch. Man muss sehr viele Grenzen passieren und dazu kommt noch die Regenzeit, die uns nicht in die Karten spielt. Und landschaftlich interessanter für uns und auch die Tierwelt, die uns sehr interessiert, ist eben die Ostroute Richtung Tansania, sodass unser nächstes Reiseland jetzt praktisch erstmal Namibia ist, wo wir eine ganze Zeit verbringen wollen, um alles zu erkunden. Anschließend Botswana und dann im weiteren Verlauf sicherlich Mosambik, Malawi, Tansania, Kenia, um dann über den Sudan nach Saudi-Arabien einzureisen.
Okay, cool. Habt ihr einiges vor euch. Jetzt fällt mir in dem zusammen, also Namibia, mega geil übrigens. Also Namibia, da braucht man auch ein bisschen Zeit. Ist ein tolles Land, was auch sehr leicht zu bereisen ist, meiner Meinung nach. Botswana haben wir nicht so viel gesehen, aber hat uns auch wahnsinnig gut gefallen, besonders weil alles wild ist und alles frei rumläuft, was gigantisch ist. Während in Südafrika ja alles eingesperrt ist, also Tiere eingesperrt sind in Reservaten, sind in Botswana eher... sperren sich die Menschen vor den Tieren ein. Also die Tiere können tatsächlich von Ost nach West frei sich bewegen, was ziemlich cool ist. Also Botswana, da werden zum Beispiel die Felder werden eingesperrt aus Sicherheit, einfach nur um sie vor den Tieren zu schützen, aber die Tiere werden nicht eingesperrt. Macht das Sinn, was ich sage? Ich glaube schon.
Ja, macht voll Sinn. Ist auch cool. Also da freuen wir uns auch schon total drauf auf Botswana.
Bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr da so erzählt. Eine Frage noch, bevor wir den Podcast jetzt hier abrunden. Ihr habt ja noch einige Länder vor euch. Habt ihr denn den Carnet de Passage vom ADAC? Habt ihr da diesen Zettel?
Ja, das Dokument ist auch eins der wichtigsten Dokumente eigentlich für unser Fahrzeug. Das haben wir in Deutschland beantragt. Es ging auch sehr schnell. Das war innerhalb von 2 Wochen Bearbeitungszeit. Genau in dem richtigen Zeitraum, in dem Ausstellungszeitraum, den wir haben wollten, haben sie es ausgestellt. Man hinterlegt in Deutschland dann beim ADAC eine Sicherheitsleistung.
Wie viel war die bei euch? 10.000, 15.000?
5.000 Euro, weil wir das Fahrzeug etwas
optimiert. Es ist weniger wert auf dem Papier.
Ja, genau. Am Ende ist es so, dass die Länder für uns aktuell, die Länder Iran, Ägypten und Sri Lanka, soweit ich weiß, ausgeschlossen sind, weil dann wäre die Sicherheitsleistung für einen Fahrzeugwert bis 15.000 Euro, läge dann bei 10.000 Euro. Ja, wir wussten eben nicht, ob wir jetzt Ägypten, was als sehr schwieriges Overlander-Land gilt, überhaupt bereisen wollen, sodass wir das grundsätzlich ausgeschlossen haben und dann bei 5.000 Euro Sicherheitsleistung gelandet sind.
Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Das ist natürlich ein sehr, sehr guter Tipp, weil ich habe mich ja mit dem Thema natürlich auch beschäftigt, als ich die Idee hatte und das war mir nicht bewusst, dass man halt so ein paar Länder ausschließen kann und dass die Sicherheitsleistung dann niedriger wird. Ihr habt aber auch am Wert des Fahrzeugs auch ein bisschen geschraubt, ein bisschen weniger angegeben, oder?
Ja, genau. Wir haben den Wert des Fahrzeuges angenommen ohne den Kofferaufbau, sodass wir
also ihr habt die 8.000, die ihr damals für den Wagen gezahlt habt, angegeben.
Ich glaube, wir haben so wenig, ich glaube 12.000 Euro habe ich angegeben, eben praktisch den Wert eines normalen Defenders TD5, 20 Jahre alt, mit 350.000 Kilometer gelaufen.
Wow. Ist noch der Originalmotor und alles drin?
Die Getriebe sind nicht mehr original, aber der Motor ist, soweit ich das weiß, original. Wir sind ja selber auch nur 50.000 Kilometer mit dem Wagen bisher gefahren.
Und er macht keinen Anstand?
Bisher nicht wirklich. Kleinere Reparaturen nenne ich jetzt mal nicht.
Ist ja nicht immer so selbstverständlich für einen Defender, ne?
Nee, nicht wirklich. Und Wir haben auch, aber muss man dazu sagen, sehr viel ins Detail investiert, also ganz viele Sachen einfach prophylaktisch erneuert, wie zum Beispiel so eine Lichtmaschine, die wir einfach nicht wussten, wie alt die war, ob die nun schon wirklich 20 Jahre alt war. Die haben wir einfach erneuert, um solche Fehlerquellen eben auszuschließen. Ja, so typische Defender-Krankheiten haben wir praktisch vorher noch einmal revidiert, sodass wir mit vielen Neuteilen jetzt gerade unterwegs sind.
Ja, okay. Ich meine, der Defender ist eigentlich das ideale Fahrzeug für Afrika, weil die Briten ja eigentlich überall ihre Kolonien hatten und sehr viele Defender da unten rumfahren, ne? Und dadurch, dass es ein mechanisches Auto ist, selbst, also auch wenn du bisher alles selbst gemacht hast, solltest du mal nicht weiterkommen, kann eigentlich in Afrika dir jeder mal irgendwie helfen und hat schon mal irgendwie an einem Defender rumgeschraubt.
Ja, total. Und wir haben jetzt auch schon ein, zwei Ersatzteile hier gekauft und mit ein bisschen länger warten, als man das in Europa gewohnt ist, bekommt man hier auch wirklich alles.
Ja, total super. Nochmal kurz auf diese Carnet de Passage, das Dokument nochmal kurz zu sprechen, für alle die nicht wissen, was das ist. Lass uns das mal eben kurz erläutern. Also du hast beim ADAC, ich glaube in Deutschland macht das der ADAC, der dafür zuständig ist, das ist eigentlich ein Dokument, damit du frei durch diese ganzen Länder in Afrika außer Ägypten durchreisen kannst. Und das ist der Beweis, hey, solltet ihr einen Unfall haben und den Wagen, sagen wir mal, in Südafrika verkaufen müssen, dann würde der ADAC euch das Geld nicht zurückgeben und davon würden dann die Importsteuern oder der Zoll gezahlt werden. Ist das richtig oder wie ist das nochmal?
Ja, genau so kann man das umschreiben. Das ist nur die Sicherheit für die daran teilnehmenden Länder, dass eben kein Zoll entrichtet werden muss für diesen temporären Import des Fahrzeuges. Man muss selber als Fahrzeughalter jedoch immer sicherstellen, und das ist eine Sache, da muss man genau darauf achten, dass die Beamten an den Grenzen dieses Dokument auch korrekt ausfüllen, weil man muss als Fahrzeughalter nachweisen, dass da der Import und der Export stattfand.
Genau.
Und entsprechend dazu gibt es auch eine Anleitung, die dann mitgeschickt wird vom ADAC. Und man muss den Beamten dann, das haben wir jetzt schon einmal in Lesotho gemerkt, man muss den Beamten dann auch helfen, dieses Dokument auszufüllen, weil das ist nicht wirklich bekannt.
Wir haben auch viele Reisende, die auch gar kein Carnet tatsächlich hatten. Also
ja, genau. Wie das genau funktioniert ohne Carnet, das weiß ich nicht. Aber für uns ist das auf jeden Fall der einfachere Weg, weil man sich so einen sehr, sehr großen bürokratischen Aufwand an den Grenzen erspart.
Ja, weil, also wenn du das jetzt nicht richtig machst, ne, dann ist es ja so, dass wenn du zurück in Deutschland bist und den Carnet an den ADAC wieder schickst, der dann sagen könnte, hey, ihr habt das Fahrzeug aber gar nicht richtig ausgeführt und man könnte eventuell dann das Geld nicht zurückbekommen, ne?
Ja, und im Zweifelsfall würde das so passieren. Bei diesem Dokument ist es so, das sind 28 Seiten, also man kann 28 Mal das Fahrzeug über eine Grenze damit bringen, dann verbleibt immer ein Abschnitt dieses Zettels bei den Grenzbeamten, da wo das Fahrzeug eingeführt wird. Der zweite Abschnitt dieses Zettels verbleibt dann bei den Grenzbeamten, wo das Fahrzeug an der entsprechenden Grenze wieder ausgeführt wird. Und ein dritter, kleinerer Abschnitt, den behält man selber als Nachweis, wo dann auch nochmal gestempelt wird. Also es ist eigentlich, wenn man das verstanden hat, ganz einfach. Aber das den Beamten zu erklären, das ist, wo genau gestempelt werden muss, wo genau welche Daten eingetragen werden müssen. Da muss man auf jeden Fall genau darauf achten und daneben stehen und das nicht einfach machen lassen. Das können wir jetzt so schon von unserer ersten Grenzerfahrung so sagen.
Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Patrick, Nathalie, Karl, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt in Knysna, in wunderschönen Südafrika, auch wenn es gerade ein bisschen regnet. Es war wirklich sehr, sehr spannend, diese Geschichte so zu hören, eure Erfahrungen bisher zu hören. Und wenn ihr vielleicht Lust habt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Hörer das auch ziemlich spannend fanden und auch sehr spannend finden, was ihr vorhabt, dann können wir vielleicht im Laufe eurer Reise euch hier nochmal einladen und nochmal hören, was ihr bis dahin erlebt habt.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat uns auch viel Spaß gemacht.
Ja, danke schön. Es war sehr schön.
Super. Dann wünsche ich euch alles, alles Gute für die weiteren, wie viele Kilometer sind das denn? 20.000, 30.000, die auf euch warten? Vielleicht noch mehr?
Ja, 30 plus, denke ich mal.
Eher plus.
Ja. Dann alles Gute für die und meldet euch sehr gerne, wenn ihr irgendwo seid und gutes Wi-Fi wie heute habt. Und dann nehmen wir nochmal eine Folge auf.
Ja, das werden wir auf jeden Fall machen.
Cool, dankeschön.
Alles klar, bis dann, ne? Tschüss.
Tschüss.
Auf jeden Fall machen.
Cool, dankeschön.
Alles klar, bis dann. Ja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Schnell vergangen. Wir haben jetzt fast eine Stunde darüber gesprochen, über deren Abenteuer. Und ich hoffe, sie haben euch gefallen. Folgt den beiden auf Instagram. Den Link zu ihrem Profil findet ihr bei uns in den Shownotes unter www.offthepath.com/Folge161 oder einfach bei Instagram direkt karl_explores suchen oder halt auf deren Webseite unter karl-explores.de reinschauen. Freue mich sehr über euer Feedback. Schreibt mir sehr gerne auf Instagram und Co. Oder wenn ihr auch gerade oder in den letzten Wochen und Monaten vielleicht, die meisten wahrscheinlich nicht, aber vielleicht hat irgendwer was erlebt und möchte darüber sprechen, dann könnt ihr mir natürlich jederzeit auf Instagram oder halt per E-Mail an podcast@offthepath.com schreiben. Und ich wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin, halt die Ohren steif.